Denn Sie wissen, was Sie wandern. Jetzt schon die 5. Folge und heute wollen wir uns ein bisschen mit Wegen beschäftigen, die dadurch sich auszeichnen, dass sie sehr viel am Wasser, sehr viel an Felsen und manchmal ist auch beides irgendwie damit verbunden, tolle Ausblicke haben. Also das sind Kategorien, die wir auch immer bewerten, positiv bewerten natürlich. Also Ausblicke werden, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ganz genau analysiert, wie weit man schauen kann, wie das Relief ist, ob es Dominanzpunkte wie zum Beispiel eine Burg gibt. Und Ausblicke würde ich sagen, das ist auch schon was ganz, ganz Entscheidendes bei unseren Wegen. Also weil, kann man das so sagen, also Wege, die nur durch den Wald gehen und keinen Ausblick haben, das sind nicht so die richtigen Premium-Wanderwege, oder?
Oh, naja, das gibt's schon auch. Die müssen natürlich mit anderen Dingen punkten, also andere Abwechslungen bringen. Ausblicke sind natürlich für jeden Wanderer eine Belohnung, weil man häufig für den Ausblick ein bisschen was aufsteigen muss, damit man einen Überblick bekommt. Und von daher ist das immer ja, ein ganz besonderer Augenblick, wenn man irgendwo raustritt und plötzlich öffnet sich die Landschaft. Von daher ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Element an einem Wanderweg. Aber natürlich kann man das auch mit anderen Dingen erleben, wenn man zum Beispiel viele Felsstrukturen erlebt, du durch spannende Steinbrüche läufst, aufgelassene alte Steinbrüche haben wir häufig, die auch sehr viel bunte Natur bieten, weil sie oft dann als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Ja, und Wasser ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Erlebniselement. Es ist so toll, wenn man an einem sprudelnden Bach entlangläuft, wenn dann vielleicht noch ein Wasserfall kommt, dergleichen mehr oder ein See. Dann habe ich keine Aussichten gehabt, aber ich habe viele andere Dinge erlebt.
Richtig. Ja. Ich habe ja ein Bildband über das Wanderglück in Deutschland geschrieben und habe gesagt, das Deutsche Wanderinstitut ist im Prinzip der Glückswächter des deutschen Wanderns. Da habe ich ja 16 Glücksfaktoren definiert und davon sind tatsächlich 5 haben mit Wasser zu tun, weil das auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen ist, soziologisch, dass übrigens auch in allen Kulturen das Wasser was Besonderes ist für Menschen. Ne?
Ohne Wasser kein Leben und alles hängt dran. Und,
genau. Wir bestehen auch noch sogar fast aus Wasser. Ne?
So auch das, nicht viel anderes an uns dran. Aber wenn man natürlich am Wasser entlangläuft, wenn man am Wasser rasten kann, das sind immer tolle Elemente, die man wirklich genießen kann. Ja? Wenn wir erleben, einen Bach bergauf zu laufen, also auf das Gefälle zu schauen, das ist ein ganz tolles Erlebnis. Und wenn dann an der richtigen Stelle noch eine Bank steht, mehr Idyll kann man dann gar nicht haben. Man ist auch mit den Geräuschen des Gewässers vertraut, alles andere versinkt dahinter. Also es gibt doch ganz viele Glückselemente, die wirklich mit Wasser zu tun haben, ganz sicher.
Absolut. Es geht los mit der Quelle und dann wird ein Bach draus und dann wird der Bach breiter und dann, also bei Bächen könnte man vielleicht auch nennen den Sahölzbach-Pfad. Den habe ich eigentlich rausgesucht, weil ich weiß, dass der wunderbare Pfad, der eben jetzt auch an dem Sahölzbach auch eigentlich in empfohlener Laufrichtung hinauf verläuft, dass es den gar nicht vor dem Premium-Wanderweg gab.
Das ist tatsächlich ein Weg, der als Pfad neu angelegt wurde, zu großen Teilen, wo man in einen Bereich reinkommt, der vorher so nicht erschlossen war. Was aber unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten auch akzeptabel ist. So. Und da erlebt man wirklich ein kleines Gewässer. Man sieht, was rund um dieses Gewässer wächst. Da ist eine schöne Aue im Wald mit unterschiedlichen Formen von ja, gewundenen Abschnitten, wo dann ganz verschiedene Pflanzen wachsen, wo unterschiedlich gut Licht reinkommt. Also ein sehr vielfältiger Abschnitt an diesem Weg, der wirklich sehr viel Spaß macht.
Genau, und dann wird der Bach, also jetzt konkret der Sahölzbach, fließt in die Saar fließt in die Mosel und die Mosel fließt in den Rhein. Und da haben wir dann irgendwie gerade am Rhein natürlich auch so ein Parade-Premium-Weitwanderweg, den Rheinsteig. Und Da würde ich sagen, verbinden sich so diese beiden Faktoren, Ausblicke und Fluss, Wasser, an vielen, vielen Stellen, wo man eben schöne Ausblicke auf diesen Rhein hat.
Das ist natürlich der Rheinsteig mit einer Strecke von Wiesbaden bis Bonn, bietet unheimlich viele unterschiedliche Blicke auf den Rhein mit all seinen romantischen Seiten. Man sieht immer wieder Burgen, man sieht unten Schiffe fahren. Das ist natürlich ein Streckenweg, den man über einen längeren Zeitraum laufen muss.
Der aber auch hervorragend an ÖPNV angebunden ist. Also man kann auch immer...
Ne, mit gewissen Auf- und Abstiegen kommt genau. Man aber doch immer wieder zu öffentlichem Personennahverkehr.
Genau.
Von daher kann man ihn sich sehr gut einteilen. Mhm. Nein, der Rheinsteig ist ein Weg. Wann immer ich ihn gegangen bin, habe ich glückselige Menschen gesehen.
Das wollen wir ja eigentlich erreichen. Ja. Ne? Dass man nach einer Wanderung auf einem Premiumweg glücklicher ist als zuvor. Dann gibt es natürlich auch, wo wir schon beim Thema Rhein sind, gibt es ja dann auch einen sehr, sehr großen See, durch den der Rhein quasi fließt sozusagen.
Das tut er, ja.
Und das ist der Bodensee und da haben wir auch einen fantastischen Weg, einen Mehrtagesweg.
Der Seegang ist ein Weg, der ganz oft am Ufer des Sees oder so, dass man den See sehen kann, durch schöne Wälder und Offenland.
Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Ne?
Das ist ja das Schwäbische Meer. Und wenn man von Überlingen bis Konstanz laufen kann auf diesem Weg, man sollte sich auch da ein bisschen Zeit nehmen. Eine Tagestour ist es nicht, aber auch den kann man mit öffentlichem Personennahverkehr inzwischen ganz gut unterbrechen. Am besten mit dem Schiff.
Beim Rheinsteigen sind die tollen Ausblicke, wenn man oberhalb des Flusses geht. Beim Seegang gibt es auch ganz, ganz viele fantastische Ausblicke direkt am Wasser. Und zwar jetzt nicht nur auf den See, sondern eben auch auf dieses unglaubliche Alpenpanorama auf Schweizer Seite mit Sentis und Co. Ne?
Man sieht die Schweizer Berge und bei ganz toller Sicht sieht man bis nach Bregenz rüber, ja, und vielleicht sogar noch ein bisschen was vom Montafon. Also das begleitet einem bei guter Sicht natürlich ein wahnsinniges Gebirgspanorama im Hintergrund.
Genau. Und deswegen, obwohl jetzt da der Wegbelag bei diesem Weg jetzt nicht immer mega toll ist, aber diese Ausblicke und dieses Wassererlebnis sind halt einfach gigantisch. Und da kann man ja vielleicht auch mal verraten, also wir ne, also so eine Aussicht, ich sag mal so eine normale Aussicht, da wird ein Punkt für gegeben für die Fernsicht. Ne? Also wenn es schon so...
Mehr als 10 Kilometer.
Genau.
Ja, und das hat man am Bodensee locker.
Ja, da, deswegen ist da F3 fällig. Ne? Also, weil da sieht man also wirklich 50 Kilometer locker, ne? Und bei guter Sicht noch weiter. Ja, ja dann, wenn man jetzt den Rhein wieder in die andere Richtung geht, dann ist ja irgendwann eigentlich bei jedem größeren Fluss
die Mündung fällig und das Meer.
Und da hat das Deutsche Wanderinstitut zwar nicht in Deutschland, glaube ich, aber in Dänemark durchaus auch mehr Wege.
Da haben wir mehr Wege. Ja, ganz herausragend natürlich mit direktem Kontakt zum Wasser wäre Klintekongens Riege auf Möhnen. Ein ganz fantastischer Weg, wo man unter dem Kreidefelsen entlangläuft. Manchmal ist das Wasser zu hoch, dann gibt es eine Umleitung obenrum.
Aber ich sag dir, Caspar David Friedrich bedauert immer noch, dass er nie auf Möhnen war. Ne? Also was der da für Bilder gemalt hätte, oder?
Eindeutig, es gibt aber auch dort Bilder, die dokumentieren, wie es früher aussah. Und gerade im letzten Jahr ist wieder so eine Kreidespitze abgebrochen, hat sich wieder etwas stark verändert. Da ist immer Dynamik drin und das sieht man auch, wenn man unten am Meer entlangläuft. Da fallen immer wieder Brocken runter, Kreidebrocken runter und dann kann man Feuerstein sammeln, der da frisch aufgeschlossen wird. Also es ist immer sehr spannend.
Das Geniale an dem Weg ist, dass man eben sowohl unten am Strand, kann man sagen, lang geht, am Kiesstrand, aber eben auch oben über einen Panoramaweg oberhalb der Klippen mit immer wieder Aussichten auf dieses, man denkt, man ist in der Karibik, so türkisblau ist das Meer.
Und genau, durch die Kreide ist das so richtig schillernd in wunderbaren Farben, ja.
Und hinten dran hat man das Hinterland mit toller Weidewirtschaft und
mit uralten Buchen.
Mit Buchen,
ganz tollen Wäldern und sogar einem kleinen Lustpark.
Ja, oh ja, das ist toll, genau. Das ist einfach, da ist dann die Landschaft wirklich im Sinne eines englischen Gartens gestaltet. Und das finde ich einen ganz wahnsinnigen Kontrast, dass man denn eben aus diesem Lustgarten aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, rausgeht und ziemlich schnell dann wieder in dieser wilden Klippennatur ist, die eben nicht von Menschen gestaltet ist. Also
diese, ja, da ist die Natur noch selber tätig, das ist wohl so, ja. Es gibt dann noch ein wunderbares Geocenter dort, wo man sehr viel Informationen dazu kriegt. Wenn man da hingeht, sollte man sich auch dafür unbedingt Zeit nehmen. Ja, aber es gibt natürlich noch mehr Wege am Meer, nämlich auch in Dänemark, aber an einer ganz anderen Ecke, nämlich an der Nordseeküste in Jütland. Da kann man durch Dünen laufen und man kann durch Seggenbestände im Hinterland laufen. Und
was sind Seggenbestände?
Sauergräser, die also im Feuchtland leben. Und ja, entstanden sind dort eben auch Wälder, die man angepflanzt hat, um die Dünen festzulegen. Und das heißt dann dort Klittplantage, Küstenplantage. Mhm. Und Husby-Klittplantagen, Hoten ist einer dieser Wege. Und da läuft man dann eben durch die Sanddünen, zum Teil aber auch durch Kiefernwälder, die angepflanzt wurden, um die Dünen festzulegen, damit der Sand nicht bis in die Siedlungen kommt. Sehr spannend.
Ja, jetzt ist ja Zeit am Ende des Jahres, um schon mal den Sommerurlaub 2025 zu planen. Vielleicht eine Anregung auf Jütland, eine Mischung aus Strandurlaub und Premium-Wanderurlaub zu machen.
Aber ganz bestimmt auch im Frühjahr, wenn es da blüht, in der Kreide. Wunderbar. Also nicht nur der Sommerurlaub.
Gut, dann also auch den Osterurlaub und den Pfingsturlaub und den Sommerurlaub und den Herbsturlaub nehmen wir auch noch mit. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir noch das Thema Felsen. Da muss man sagen, haben wir unter unseren vielen, vielen hunderten Premium-Wegen echt ein gigantisches Angebot. Und bei sehr, sehr vielen Wegen ist dann auch schon der Fels im Name. Da kann man dann davon ausgehen, dass man da auch jede Menge Fels geboten bekommt.
Ne? Da gibt es dann ein paar Felsen, mit denen man unter Umständen gar nicht rechnet, weil das gar nicht Landschaften sind, die so felsgeprägt sind. Aber es gibt immer wieder kleinere, größere, alte Steinbrüche oder größere Felsen. Zum Teil waren die auch den Einheimischen gar nicht mehr so bekannt, weil sie völlig zugewachsen waren. Einiges davon wurde ein bisschen freigelegt, ein Weg durchgelegt und dann sind das sehr große Überraschungselemente.
Mir fällt da direkt der Teutoburger Wald bei den Teutoschleifen ein. Wo also zumindest ich niemals gedacht hätte, dass es da Felsgebilde gibt, die man eher in der Sächsischen Schweiz vermutet hätte.
So ist es ja und auf so engem Raum, nicht? Wenn man nicht aufpasst, ist man schon gleich wieder drüber. Aber sie sind natürlich sehr markant und prägen ganz doll diese Teutoschleifen, die
Dörenter Klippen
zum Beispiel. Dörenter Klippen. Ja. Ja, das gibt es dort. Natürlich gibt es auch Felswege in den Alpen, aber da rechnet man ja damit, dass Felsen existieren. Gleichwohl sind auch die ein ganz besonderes Erlebniselement, wenn man durch den nackten Fels läuft zum Teil und dann dort ihre Aussichten hat. Also auch dort sind Felsen sehr prägend.
Zwei Felsenregionen möchte ich noch gerne nennen, die auch wirklich viele Felsenwege haben. Also ein Schmuckstück der Traumschleifen ist schon seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, der Felsenweg in der Nähe von Losheim am See, in Schleiden oben, höchster Ort des Saarlands.
Einer der ältesten Premium-Wanderwege, nämlich schon 2005 erstmals zertifiziert. 2004 haben wir angefangen, also von daher einer, der sich sehr viel entwickelt hat, der immer besser geworden ist, wo immer wieder neue kleine Abschnitte entwickelt wurden.
Der Felsen erlebbar macht, die vorher unter Gestrüpp verborgen waren.
Ganz viel, genau.
Und da eben irgendwie Wege von ursprünglichen Forstwegen abgeleitet wurden, durch die Felsen, wirklich sehr spektakulär.
Absolut, ja.
Und was natürlich auch sehr, sehr schön ist, sind die Felsenwege vom Berner Felsenland. Da heißt schon die ganze Region so. Ne? Also da hat man wirklich Felsen satt.
Ne? Wunderbaren Sandsteinfelsen dort, richtige Türme, zum Teil mit Burgen belegt. Das ist natürlich sehr spektakulär, auch weil sie so schön rot leuchten. Und ja, dann haben wir noch Die Südeifel, auch dort gibt es eine ganze Reihe Felsenwege, die durch Sandsteinfelsen...
Felsenweg 1, Felsenweg 2, Felsenweg 3, Felsenweg 4. Ein alter Kollege mit einem sehr, sehr, sehr erfolgreichen Premium-Wege-Region-Produkt, die Traumpfade. Und Michael Schwippert erklärt jetzt auch mal, wo genau denn die Traumpfade zu lokalisieren sind. Michael Schwippert von der Rhein-Mosel-Eifel-Touristik und er ist für die wunderbaren Traumpfade zuständig. Und wo finde ich denn deine Traumpfade?
Ja, Manuel, die Traumpfade findest du im schönen Rheinland-Pfalz, relativ nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, und wir liegen praktisch um Koblenz herum. Und wir haben drei große Bereiche bei uns, Rhein, Mosel und Eifel. Das heißt, du hast bei uns den wunderschönen Mittelrhein mit dem Andernacher Geysir zum Beispiel, das bekannte der Königsstuhl, der coole Wein, den wir am Rhein haben. Wir haben auf der anderen Seite die Mosel, natürlich ein bisschen kleiner, mit den steilsten Weinbergslagen, die wir haben, mit den wunderschönen Burgen, Burg Eltz und wie sie alle heißen. Und wir haben natürlich Teile der Eifel, mit wunderschönen Wacholderheiden, mit Vulkanregionen, mit Maien, mit dem Burgfestspiel. Also wir haben eine sehr coole Region mit drei unterschiedlichen Bereichen auf engem Raum. Das heißt, du kannst, wenn du eine ganze Woche bei uns bleibst, montags an den Rhein gehen, dienstags in die Mosel, mittwochs in die Eifel und hast ein Rundum-Paket innerhalb von wenigen Tagen. Und hast natürlich überall geile Wege. Wir sind Premium-Wanderregion. Das heißt, nicht nur gute Wege, sondern auch das Rundum stimmt. Wir haben gute Gastronomie, geführte Touren, Wanderbusse. Wir haben alles, was der Wanderer sich wünscht.
Ihr seid Premium-Wanderregion. Und wie viele Traumpfade gibt's denn? Und die haben ja sogar, glaube ich, auch schon Nachwuchs bekommen, oder?
Ja, wir haben 27 Traumpfade. Und wir haben seit einigen Jahren Traumfädchen. Das heißt, es sind kleinere Touren. Die haben zwischen 3 und 7 Kilometer Länge, sind nicht ganz so steil, haben viele Bänke, und diese Traumpfädchen richten sich insbesondere an Familien mit Kindern, an Ältere oder Wandereinsteiger. Oder zum Teil haben wir natürlich Leute, die eine ganze Woche bei uns bleiben und dann am Starttag und am Abreisetag noch so ein kleines Traumpfädchen machen.
Die Traumpfädchen bei euch haben noch einen ganz besonderen Gimmick, gerade für Familien mit Kindern, oder?
Ja, für Familien mit Kindern haben wir ein besonderes Highlight seit einem Jahr. Das heißt, wir haben an jedem der Traumfädchen so eine Art Vogelhaus aufgestellt mit einer Stempelstelle. Und wir haben so ein kleines Wanderbuch, was kostenfrei bei uns erhältlich ist. Und mit diesem kleinen Wanderbuch kannst du Traumfädchen sammeln. Du musst verschiedene Fragen, die Kinder müssen verschiedene Fragen an den Traumfädchen beantworten, dich den Stempel abholen. Und wenn ich mehrere Stempel zusammen habe, dann kann ich bei uns einen Preis bekommen und kann auch noch schön was gewinnen. Und wir stellen fest, dass das sehr, sehr gut ankommt bei Mamas und Papas, aber auch bei den Kindern. Und da werden wir aktuell überrannt, und ich glaube, da hatten wir eine gute Idee.
Das große Leitwort heißt ja Wandererlenkung. Und natürlich gibt es bei euch Traumpfade, die bedürfen keiner Werbung mehr. Elzburg Panorama, Hatzenportaleisteig mit wunderbaren Weinbergen an der Mosel. Aber macht doch mal Werbung für einen Traumpfad von euch, der so ein bisschen unterm Radar fliegt.
Also einer meiner Lieblingstraumpfade ist der Bergheidenweg. Der Bergheidenweg liegt in der Eifel und hat so ein bisschen südliches Flair, weil du da, wie der Name schon sagt, du hast Heidelandschaften, du hast Kieferlandschaften, das ist ein bisschen wie in der Toskana sieht's aus. Wenn du Glück hast, hast du noch Schäfer da, die mit ihren Schafen unterwegs sind, und du hast Bachlandschaften, du hast coole Aussichten. Das ist ein wunderschöner Weg, den du auch noch kombinieren kannst, den Bergheidenweg mit dem Wacholderweg. Und dann kehrst du noch ein in der Wacholderhütte, trinkst dann noch ein Wacholder-Schnaps und isst noch ein Wacholderbrot, beziehungsweise Wacholder-Schinkenbrot, so muss es heißen.
Da gibt es aber auch dort diese genialen Kuchen, oder, von den beiden Schwestern?
Da gibt es natürlich auch geniale Kuchen, das sind zwei Schwestern, die das machen. Und ich glaube, eine oder beide von denen sind Konditoren, und der Kuchen ist erste Sahne.
Weltklasse, absolut. Wie eure Traumpfade. Danke, Michael, du hast uns sehr umfassend
über deine Wege in der Traumpfade- und Traumfädchenregion an Mosel, Rhein und in der Eifel informiert. Alles Gute und ich sage tschüss und danke.
Vielen Dank, Manuel. Mach's gut. Tschüss.
Wanderinstitut Rekorde.
Und zwar ist dieser Weg ein Weg, der das bislang überzeugendste Trekking-Konzept zu bieten hat. Etwas, von dem wir glauben, dass das eine gute Zukunft hat, weil dann eben auch die Übernachtung in der Natur, wenn man den ganzen Tag durch die Natur gegangen ist, auch nochmal einen sehr, sehr hohen Erlebniswert hat. Und ja, unserer Meinung nach ist das überzeugendste Trekking-Konzept, was durchgehalten wird, bisher beim Sohnsteig.
Beim Sohnwaldsteig.
Beginnend in Kirn, in der Nähe von Idar-Oberstein und verläuft dann nördlich der Nahe bis zum Rhein auf einem Bergrücken, dem sogenannten Sohnwald. Und da gibt's nur Natur.
Da gibt's wenig Verkehr.
Da gibt es wenig Verkehr, es kreuzt mal die ein oder andere Straße alle 6, 7, 8 Kilometer, aber es ist überhaupt keine Ortschaft da und kein Hotel.
Man ist wirklich ganz weit weg von allem unter Umständen, genau. Und genau. Wer das liebt, der findet inzwischen dort eine Reihe von Trekkingplätzen. Und ich hatte das Vergnügen, in der Schmidtburg mal Leute zu treffen, die dort übernachtet haben.
Ah, und was haben die gesagt?
Das, als wir uns der Schmidtburg näherten, kam schon eine Mutter mit einem etwa 10-Jährigen uns entgegen, die so völlig in sich glücklich ausschauen. Und dann habe ich gesagt, was habt ihr denn gemacht? Wo kommt ihr her? Ja, wir haben die Nacht in der Schmidtburg übernachtet. Und das muss wohl ganz toll gewesen sein. Wir sind dann hinterher in der Schmidtburg etwas später am Tag gewesen. Da haben sich gerade zwei junge Frauen ihr Zelt aufgebaut und da kann man wirklich in diesen Gemäuern sich sozusagen einmieten. Man muss also anmelden, dass man dort übernachten möchte. Und die haben dann noch erzählt, ja, ich lese gerade den Namen der Rose und das wird heute Abend ganz toll hier in diesen Gemäuern.
Ah, schön.
Also ein ganz tolles Erlebnis und wir wissen, dass da eine gewisse Nachfrage besteht. Also das sind viele, die mal vielleicht so eine Vater- oder Mutter-Kind-Tour machen möchten und natürlich bietet sich dann ein Streckenweg an, wo man mehrfach übernachten kann, wenn da sowieso kein Hotel direkt am Weg liegt. Mhm. Aber ich denke, das ist durchaus auch etwas, was man an einem Rundwanderweg gestalten könnte. Mhm. Denn auch 15, 16 Kilometer, wo in der Mitte ein Trekkingplatz ist, man geht halt erst am Nachmittag los und hat ein tolles Nachterlebnis und geht am nächsten Tag den Rest zurück, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch gebucht wird. Es soll ja nicht etwas sein, was wildes Campen ermöglicht.
Es ist ja auch ein gewisser, in Anführungszeichen, Komfort da. Ne? Also es gibt
schon. Es ist eine Toilette in der Nähe.
Richtig.
Ja, ja. Unter Umständen auch Wasser. Mhm. Das kann man aber nachlesen bei den einzelnen Stationen.
Genau.
Und man muss sich natürlich dafür anmelden, denn jeder möchte ja gerne halbwegs alleine dort sein. Und wenn dann abends natürlich 50 Leute aufkreuzt, dann ist die Romantik auch im Eimer. Also von daher,
es ist begrenzt,
dann sollte man
einfach die Anzahl.
Genau, sollte man da nachfragen. Ja. Und das gibt es auch im Schwarzwald. Dort gibt es inzwischen Trekkingplätze, die muss man im Nationalpark buchen. Und in der Pfalz gibt es auch einige. Aber für uns ist es am Sohnwald natürlich ein Paradebeispiel, weil es eben auch auf diesem Premiumweg sehr gute Etappenbildung möglich macht.
Und es funktioniert. Es funktioniert, also ich kann das nur bestätigen, auch als ich zwei Etappen auf dem Sohnwaldsteig nachzertifiziert habe letztes Jahr, begegnet man immer wieder diesen Wanderern, die einen bisschen größeren Rucksack dabei haben und dann eben sich darauf freuen, in der gerade Schmidtburg, das ist wirklich das Highlight. Also man muss sich das als sehr, sehr ausladende Burg vorstellen. Das ist nicht so eine schmale, hochaufragende wie die Burg Eltz. Es gibt auch irgendwie eben so eine Außenmauer, eine Art Außenmauer, Ruinen. Das
ist eine wahnsinnige Ruine, ja.
Aber erstreckt sich über wirklich diesen ganzen Bergsporn oberhalb vom Hahnbachtal eben im Nahe Land.
Genau. Was Größeres findest du nicht in der Region?
Nee, absolut nicht. Und ich wüsste jetzt auch keine andere Burg, die so voluminös ist, voluminös daherkommt. Weil oft sind ja von den Burgen dann eben nur Reste übrig geblieben. Ne? Also wirklich dann der Bergfried oder so. Ne? Und eben nicht die gesamte Anlage. Ne?
Man sieht schon noch was. Ne?
Ja, man sieht ja richtig was.
Premiumwege Quiz.
Und auch das hat natürlich was mit Felsen, Wasser, Ausblicke zu tun. Also du darfst jetzt einen Weg erraten, der unfassbare Ausblicke bietet. 101 Punkte hat der Weg.
Der luftige Grat. Aber ein irrer Weg, ganz sicher. Man muss aber die Seilbahn nutzen, um auf den Hochgrat zu fahren. Hat dann mehr oder weniger einen Weg bergab.
Also im Allgäu gelegen.
In Oberstaufen gelegen.
Genau.
Geht sehr viel bergab, leichte Höhen natürlich zwischendurch. Und es gibt wahnsinnige Aussichten, sowohl
Bodensee,
in diese Richtung
Alpen.
Und und es gibt ganz viele tolle gastronomische Möglichkeiten unterwegs. Also man soll sich wirklich Zeit lassen für diesen Weg, denn es lohnt sich, da auch einzukehren. Wenn man den Weg komplett geht, geht es zum Schluss wieder ein bisschen hoch und dann fährt man mit der nächsten Seilbahn wieder runter. Also es ist schon ein Weg, der auch von uns als alpin eingestuft wird. Das heißt, man sollte schon darauf achten, dass man hier alpinen Gefahren ausgesetzt sein kann. Sprich, das Wetter kann ganz schnell umschlagen. Und ein bisschen wetterfeste Kleidung, denn im Gebirge kann sowas ganz schnell passieren und dann ist es gleich sehr kalt.
Apropos kalt und eben auf diesem Weg, was ich am beeindruckendsten fand, man geht ja jetzt nicht immer genau auf den Grat, sondern meinetwegen auch mal ein bisschen unterhalb des Grats, dann hat man eben da so Felsen seitlich und das wechselt. Man ist manchmal auf der Südseite des Wegs und manchmal ist man auf der Nordseite des Wegs, dieses Grats.
Manchmal auf der Alm und manchmal im Wald.
Genau, aber wenn so dieser Gratwechsel ist, ne, finde ich, dass da geht man ein paar Schritte und plötzlich ist 5 Grad kälter.
Ja, klar. Ja,
also gerade wenn man da vormittags geht und es hat so ein bisschen Sonne
abbekommen. Die Südseite abbekommen, schon richtig in der Sonne liegt,
genau,
dann geht man ein bisschen schattigen Bereich
wieder. Und dann geht man da auf die Nordseite und zieht sich plötzlich eine Jacke an, ne? Weil es irgendwie doch deutlich kälter ist. Ne?
Ich muss schnell weiterlaufen und gucken, ob das Weizenbier in der Sonne angeboten wird.
Frisch zertifiziert.
In diesem Jahr zertifiziert wurde die Extra-Tour der Wilmarser auf der Rhön. Es gibt ja eine Menge wunderbarer Extratouren auf der Rhön. Und ich kenne ihn jetzt nicht. Kennst du den Weg?
Ich kenne ihn auch nicht, aber ich kenne natürlich die Rhön und viele Wege dort. Unter anderem auch den Hochrhöner als Streckenwanderweg. Mhm. Und rund um den Hochrhöner haben sich in den letzten Jahren immer noch wieder neue Wege entwickelt. Die Rhön ist immer eine Reise wert, weil es was ganz Besonderes ist in Deutschland auch.
Auch zum Thema Ausblicke, weil es eine, wenn man das mit anderen Mittelgebirgslandschaften vergleicht, wahnsinnig offene Landschaft ist, ne? Die jetzt nicht, also auch durch Weidehaltung, ne? Es sind viele Flächen frei.
Damit erhalten. Wird geworben, die offenen Weiten, man kann wirklich weit schauen, es sind immer wieder Basaltkegel, aber es sind sehr viele Flächen, die wirklich durch Weidewirtschaft auch entstanden sind und wo auch heute wieder das Rhönschaf in großer Menge die Landschaftspflege betreibt und auch eine ganze Menge Ziegen.
Auf in die Rhön und natürlich zu allen anderen Wegen, die im Portfolio des Deutschen Wanderinstituts Wandern ermöglichen mit viel Felsen, viel Wasser und vielen Ausblicken.